Sie hören den Artikel Schnabeltier, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Stand 24. März 2011. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Das Schnabeltier Ornithohynchus anatinus ist ein eierlegendes Säugetier aus Australien. Es ist die einzige lebende Art der Familie der Schnabeltiere. Zusammen mit den vier Arten der Ameisenigel bildet es das Taxon der Kloakentiere, welche sich als basale Gruppe stark von allen anderen Säugetieren unterscheiden. Merkmale. Allgemeines. Der Körperbau des Schnabeltieres ist flachgedrückt und stromlinienförmig. Es hat gewisse Ähnlichkeiten mit einem flach gebauten Biber und hat auch einen vergleichsweise platten Schwanz. Der Körper und der Schwanz sind mit braunem, wasserabweisendem Fell bedeckt. Die vorderen und hinteren Füße tragen Schwimmhäute. Die Körperlänge der Schnabeltiere beträgt rund 30 bis 40 cm. Der Schwanz, der als Fettspeicher verwendet wird, ist 10 bis 15 cm lang. Schnabeltiere erreichen ein Gewicht von 0,5 bis 2,5 kg, wobei Männchen rund ein Drittel größer als Weibchen werden. Wie bei allen Kloakentieren münden bei ihnen die Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane in einer gemeinsamen Öffnung, der Kloake. Im Vergleich mit anderen Säugetieren ist die Körpertemperatur des Schnabeltieres mit rund 32 Grad Celsius sehr niedrig. Ob dieses Faktum typisch für eierlegende Säugetiere war oder eine spezielle Anpassung an die Lebensweise darstellt, lässt sich aufgrund der wenigen überlebenden Arten der Kloakentiere kaum beantworten. 2004 entdeckte man eine weitere Besonderheit des Schnabeltiers. Es besitzt 10 Geschlechtschromosomen, die Weibchen 10 X-Chromosomen und die Männchen 5 X- und 5 Y-Chromosomen, während die meisten anderen Säugetierarten, einschließlich des Menschen, derer nur 2 haben, XX bei Weibchen und XY bei Männchen. In manchen Aspekten ähnelt das Chromosomensystem dieser Tiere dem der Vögel, von denen man bisher annahm, dass sie sich unabhängig von Säugern entwickelten. Kopf und Schnabel. Der deutsche Name des Tieres deutet sein auffälligstes Kennzeichen an, den biegsamen Schnabel, der in der Form dem einer Ente ähnelt und dessen Oberfläche etwa die Beschaffenheit von glattem Rindsleder hat. Erwachsene Schnabeltiere haben keine Zähne, sondern lediglich Hornplatten am Ober- und Unterkiefer, die zum Zermahlen der Nahrung dienen. Bei der Geburt besitzen die Tiere noch 3 spitzige Backenzähne, verlieren diese jedoch im Laufe ihrer Entwicklung. Um den Schnabel effektiv nutzen zu können, ist die Kaumuskulatur der Tiere modifiziert. Die Nasenlöcher liegen auf dem Oberschnabel ziemlich weit vorn. Dies ermöglicht es dem Schnabeltier in weitgehend untergetauchtem Zustand nach dem Schnorchelprinzip zu atmen. Der Bau des Unterkiefers zeigt Ähnlichkeiten mit reptilienartigen Vorfahren. Im Gegensatz zu diesen sind die 3 Gehörknöchelchen, die bei Reptilien Teile des Kiefers bilden, allerdings fix im Schädel integriert. Dabei handelt es sich um ein Merkmal, das alle Säugetiere gemeinsam haben. Die Ohröffnung befindet sich jedoch im Gegensatz zu anderen Säugern sehr nahe am Unterkiefer. Auch haben Schnabeltiere im Gegensatz zu allen anderen Säugetieren zusätzliche Knochen im Schultergürtel. Giftsporne. Männliche Schnabeltiere haben rund 15 mm lange Giftsporne in Knöchelhöhe an den Hinterbeinen. Diese scheiden ein Gift aus, das in Drüsen im Hinterleib produziert wird. Da dieses nur während der Paarungszeit produziert wird, nimmt man an, dass es in erster Linie bei Kämpfen um ein paarungsbereites Weibchen eingesetzt wird. Das Gift ist für Menschen nicht tödlich, verursacht aber sehr schmerzhafte Schwellungen, die auch mit hohen Dosen an Morphium kaum zu mindern sind und mehrere Monate bestehen können. Aus der Zeit, als Schnabeltiere noch wegen ihres Felles gejagt wurden, gibt es Berichte, wonach Hunde, die angeschossene Tiere fangen sollten, durch das Gift starben. Wie das Gift auf andere Schnabeltiere wirkt, ist noch nicht bekannt. Da es aber nicht zur Verteidigung gegenüber Fressfeinden, sondern bei Rivalenkämpfen eingesetzt wird, ist seine Wirkungsweise vermutlich nicht auf den Tod, sondern auf Verletzung ausgelegt. Weibliche Tiere haben bei ihrer Geburt ebenfalls Sporne, verlieren diese jedoch im ersten Lebensjahr. Karyotyp und Genom. Die genetische Information des Schnabeltiers ist innerhalb des Zellkerns in 31 Chromosomen organisiert. Das vollständige Genom eines weiblichen Tiers aus New South Wales wurde erstmals 2007 analysiert. Es besteht aus 1.995.607.322 Basenpaaren. Die genaue Anzahl der Gene, zunächst auf 18.600 geschätzt, ist noch unbekannt. Verbreitung. Schnabeltiere bewohnen Süßwassersysteme des östlichen und südöstlichen Australien. Sie bevorzugen saubere, stehende oder fließende Gewässer. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über die Bundesstaaten Queensland, New South Wales, Victoria und die Insel Tasmanien. Lebensweise. Allgemeines. Schnabeltiere sind nachtaktive Einzelgänger. Sie können ausgezeichnet schwimmen und verbringen den Großteil ihres Lebens im Wasser. Unter Wasser werden sowohl die Augen als auch die Ohröffnungen geschlossen. Zur Vorwärtsbewegung unter Wasser paddeln sie mit den Vorderbeinen, während die Hinterbeine und der flache Schwanz zur Steuerung dienen. Wenn sie sich nicht im Wasser befinden, ziehen sie sich in Erdbaue zurück. Diese sind meist an Uferböschungen gelegen, der Eingang befindet sich knapp über der Wasseroberfläche und ist durch Pflanzen verborgen. Schnabeltiere graben ihre Baue mit den kräftigen Vorderpfoten, wobei sie die Schwimmhäute nach oben klappen können. Sie haben meist mehrere Baue, die sie abwechselnd benutzen. Bei kaltem Wetter fallen Schnabeltiere manchmal über mehrere Tage in eine Kältestarre, den sogenannten Torpor. Falls erforderlich, können sich Schnabeltiere an Land erstaunlich zügig fortbewegen. Dabei sind jeweils das linke Vorder- und rechte Hinterbein bzw. das rechte Vorder- und linke Hinterbein in der Bewegung exakt synchron. Dieses kreuzweise Laufen ist auch von vielen Echsen bekannt. Ernährung. Schnabeltiere sind Fleischfresser. Ihre Nahrung besteht vorwiegend aus Krabben, Insektenlarven und Würmern. Sie suchen ihre Nahrung unter Wasser. Dazu holen sie tief Luft und tauchen unter. Auf diese Weise können sie rund 2 Minuten unter Wasser bleiben. Sie finden ihre Nahrung im Wasser schwimmend oder indem sie mit ihrem Schnabel im Schlamm wühlen oder Steine damit umdrehen. Da ihre Augen unter Wasser geschlossen sind, verwenden sie Elektrorezeptoren und Mechanorezeptoren am Schnabel, um Beute zu finden. Diese Sensoren zählen zu den wirksamsten unter allen Säugetieren. Mit Hilfe ihrer Elektrorezeptoren können sie die schwachen elektrischen Felder fühlen, die bei der Muskelbewegung ihrer Beutetiere entstehen. Die Tastkörperchen reagieren auf feinste Wellenbewegungen. Da beide Wahrnehmungsfunktionen eng aneinander gekoppelt sind, können sie anhand des Zeitunterschieds zwischen elektrischem und taktilem Impuls den Aufenthaltsort und die Entfernung von Beutetieren genau berechnen und zielgenau zuschnappen. Damit haben sie ein effizientes Suchsystem entwickelt, dessen genaue Einzelheiten allerdings bis heute nicht bekannt sind. Haben sie Nahrung gefunden, wird diese in Backentaschen verstaut und erst gefressen, nachdem die Tiere zur Oberfläche zurückgekehrt sind. Fortpflanzung. Außerhalb der Paarungszeit leben Schnabeltiere einzelgängerisch. zur Paarung, die im australischen Spätwinter oder Frühling, Juli bis Oktober erfolgt, nähert sich das Weibchen dem Männchen an und streift immer wieder sein Fell. Danach packt das Männchen mit seinem Schnabel den Schwanz des Weibchens und sie schwimmen im Kreis. Die Paarung erfolgt ebenfalls im Wasser, indem das Männchen seinen Penis in die weibliche Kloake einführt. Zur Aufzucht der Jungen gräbt das Weibchen größere, manchmal bis zu 20 Meter lange Erdbaue. Den Kessel am Ende polstert es mit weichen Pflanzenteilen aus. Zum Transport wird das Nistmaterial mit dem unter den Rumpf geklemmten Schwanz eingeklemmt. Rund 12 bis 14 Tage nach der Begattung legt das Weibchen meist 3 weiße Eier. Mit ihrem großen Dotter und der pergamentartigen Schale ähneln diese mehr Reptilien als Vogeleiern. Die Eier werden rund 10 Tage lang bebrütet. Die Jungtiere kommen nackt und mit geschlossenen Augen zur Welt und sind bei der Geburt rund 25 mm groß. Nach dem Schlüpfen werden sie mit Muttermilch ernährt, die von Drüsen im Brustbereich, dem Milchfeld, abgesondert wird. Da die Weibchen keine Zitzen haben, lecken die Jungen die Milch aus dem Fell der Mutter. Das Männchen beteiligt sich nicht an der Aufzucht der Jungen. Die Jungtiere bleiben etwa 5 Monate im mütterlichen Bau, werden jedoch auch danach noch von der Mutter ernährt. Schnabeltiere erreichen die Geschlechtsreife mit rund 2 Jahren. Das höchste bekannte Alter eines Exemplars in Gefangenschaft betrug 17 Jahre. Die Lebenserwartung in der freien Natur ist nicht bekannt. Schätzungen belaufen sich auf 5 bis 8 Jahre. Natürliche Feinde. Zu den natürlichen Feinden der Schnabeltiere gehören der Murray-Dorsch, der mit 1,8 Metern Länge größte Süßwasserfisch Australiens, große Greifvögel, der Buntwaran und der Teppichpython. Auch eingeschleppte Raubtiere wie Rotfüchse machen gelegentlich Jagd auf Schnabeltiere. Die Goldbauchschwimmratte, die in Körperbau und Lebensweise dem Schnabeltier ähnelt, bezieht manchmal deren Baue und verzehrt Jungtiere. Schnabeltiere und Menschen. Nach einer Legende der Aborigines sind Schnabeltiere die Nachkommen eines Entenweibchens und eines Schwimmrattenmännchens. Von der Mutter haben sie demnach den Schnabel und die Schwimmhäute an den Füßen, vom Vater das braune Fell. Ein Tagebucheintrag von Charles Darwin aus dem Jahr 1836 lautet: "A disbeliever in anything beyond his own reason might exclaim, 'Surely two distinct creators must have been at work.'" Zu Deutsch: Glaubt jemand nur seinem eigenen Verstande, könnte er ausrufen: Gewiss müssen hier zwei verschiedene Schöpfer am Werk gewesen sein. Im späten 18. Jahrhundert sahen die ersten europäischen Siedler diese Tiere, und als diese ein Fell nach London schickten, hielt man es dort zunächst für einen Scherz, für das Werk eines geschickten Präparators. Die erste wissenschaftliche Beschreibung der Tiere wurde im Jahr 1799 von George Shaw in London vorgenommen. Er stützte seine Untersuchung auf einen Balg und ein paar Zeichnungen, die er vermutlich von Captain John Hunter von der königlichen Marine nach England geschickt bekam, der als Gouverneur der Strafkolonie in New South Wales lebte. Dennoch war Shaws Erstbeschreibung erstaunlich zutreffend. Später begannen sich Biologen für das Tier zu interessieren. Die Erforschung der Schnabeltiere war aufgrund der Tatsache, dass sie sich nur äußerst schwer in menschlicher Gefangenschaft halten ließen, erschwert, und erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen die Details über die Fortpflanzung ans Licht. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurden sie wegen ihres Felles gejagt. In manchen Regionen Australiens, zum Beispiel in South Australia, sind sie verschwunden, in anderen durch menschliche Besiedlung und Flussregulierungen selten geworden. Sie bevorzugen sauberes Wasser und meiden menschliche Nähe generell. Dennoch findet man sie manchmal bei menschlichen Siedlungen, während sie in Gewässern, die ihnen eigentlich behagen müssten, nicht vorkommen. Schnabeltiere sind heute vollständig geschützt, aufgrund ihrer Ansprüche an den Lebensraum, werden sie in Australien als häufig, aber gefährdet eingestuft. Privatpersonen dürfen keine Schnabeltiere halten. Tiergärten brauchen eine Sondergenehmigung. Die Haltung dieser Tiere wird aufgrund der hohen Ansprüche an den Lebensraum als schwierig eingestuft. Im 19. Jahrhundert gingen noch fast alle in menschlicher Gefangenschaft gehaltenen Tiere ein. Erst in jüngerer Zeit gelang es, die notwendigen Erkenntnisse für eine erfolgreiche Haltung zu gewinnen. Von diesen Schwierigkeiten zeugt auch die Tatsache, dass es, von einem Einzelfall 1944 abgesehen, erst in den 1990er Jahren möglich wurde, die Tiere in Gefangenschaft zu züchten. Der Export lebender Tiere aus Australien ist gänzlich verboten. Das Schnabeltier gilt als Inbegriff des biologischen Kuriosums, was zum Beispiel im Buchtitel »Kant und das Schnabeltier« von Umberto Eco zum Ausdruck kommt. Bekannt wurde auch Robert Gernhardts gleichnamiges Gedicht, veröffentlicht unter anderem in Reim und Zeit, Reklam Stuttgart 2001. In der Einleitung zum Film Dogma aus dem Jahr 1999 wird das Schnabeltier als Beispiel dafür angeführt, dass Gott Humor haben muss. Systematik und Entwicklungsgeschichte. Das Schnabeltier gilt als ein lebendes Fossil, eine Bezeichnung, die aufgrund der langen Entwicklungsgeschichte der Tiere und ihrer mannigfaltigen Anpassungen sehr unglücklich ist. Anders als die modernen Säugetiere und die Beutelsäuger legen die Kloakentiere allerdings Eier, eines der Merkmale, das sie von ihren Vorfahren geerbt haben und das ihnen die Bezeichnung Ursäuger eingebracht hat. Schnabeltiere und ihre Verwandten, die Ameisenigel, teilen die drei typischen Säugetiermerkmale. Erstens die drei Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel, zweitens das Vorhandensein von Haaren und als drittes die Ernährung der Jungtiere mit Milch. Obwohl die frühesten Säugetiere wahrscheinlich eierlegend waren, sind die Schnabeltiere nicht die Vorfahren der Beutel- oder Plazentatiere, sondern stellen einen spezialisierten Seitenzweig dar. Die fossile Geschichte der Schnabeltierverwandten ist dürftig. Die ältesten bekannten Fossilien stammen aus der Kreidezeit und wurden im südöstlichen Australien gefunden. Es handelt sich um Kieferknochen der Gattungen Steropodon und Theinolophos, die wohl nahe Verwandte des modernen Schnabeltiers darstellen. Die Kieferknochen trugen noch Backenzähne, waren aber von der Größe her mit denen der heutigen Tiere vergleichbar. Auch eine Gattung aus dem Miozän, Obdurodon, hatte noch Zähne. In Argentinien wurden Zähne aus der Periode des Paläozän gefunden, die denen Obdurodons ähnelten und sehr eindeutig als Zähne einer nahe verwandten Art erkennbar sind. Die waren allerdings doppelt so groß. Das zugehörige Tier wurde Monotrematum Sudamericanum genannt. Es ist der bislang einzige außeraustralische Fund eines Schnabeltierverwandten. Von der Gattung Ornithohynchus sind die ältesten Funde rund 4,5 Millionen Jahre alt. Vom heutigen Schnabeltier fand man bis jetzt keine Hinweise, die älter als 100.000 Jahre alt sind. Im April 2008 hatte ein Netz von internationalen Wissenschaftlern das Erbgut des Schnabeltiers aufgeschlüsselt und damit eine wichtige Lücke im Verständnis der Evolution von Säugetieren geschlossen. Demnach hat sich das Schnabeltier bereits vor 166 Millionen Jahren von den primitiven Vorfahren der Säugetiere abgespalten. Es ist damit das vom Menschen am weitesten entfernte Säugetier. Die komplette Studie ist in der wissenschaftlichen Zeitschrift Nature veröffentlicht. Sie hörten den Artikel Schnabeltier, Stand 24. März 2011. Sprecher Kai Gerlach. Der Artikel findet sich unter der Internetadresse de.wikipedia.org/wiki/schnabeltier. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported. und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.